Gott, du bist unsere Zuflucht. Das ist heute unser Thema. Und vielleicht hat sich schon jemand gedacht, was wohl das Bibelwort sein könnte. Es ist der 90. Psalm und ich will ihn uns ganz lesen und wir wollen ihn heute schlicht miteinander betrachten, Vers für Vers. Und ich lese uns aus der alten Luther-Übersetzung den Text. Ein Gebet Moses des Mannes Gottes. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird, das da frühe blüht und bald welk wird, und des Abends abgehauen wird und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor solchem deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Ehre ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Aus diesem Psalm können wir manches in Bezug auf unser Leben lernen. Aber lasst uns zunächst einmal etwas auf den Hintergrund des Psalms eingehen. Dieser Psalm ist ein Gebet, wie wir ja gehört haben. Das ist gebetet worden. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes, heißt es im ersten Vers. Und dieses Gebet hat nicht irgendjemand niedergeschrieben, sondern ein Mann Gottes. Und deshalb ist es eine göttliche Botschaft an uns, wie ja die Botschaft der Bibel immer eine göttliche Botschaft an uns ist. Wissen wir, welcher der älteste Psalm ist? Ja, genau dieser hier, Psalm 90. Es ist ja ein Psalm Moses, des Mannes Gottes. Mose war ja viel älter als David zum Beispiel. Auch als Salomo oder wer, auch als Asaf, wer immer Psalmen geschrieben hat. Das ist der älteste Psalm. Nicht der erste Psalm ist der älteste Psalm, sondern dieser 90. Psalm. Mose hat ihn geschrieben. 120 Jahre wurde Mose. Er hat diesen Psalm nicht mit 20 Jahren geschrieben. Ich schätze, er hat ihn fast mit 120 Jahren geschrieben. Das Leben Moses kann man ja so in 3 Abschnitte teilen, a 40 Jahre. 40 Jahre war Mose Sohn der Tochter des Pharao, schlicht deshalb, weil sie ihn aus dem Nil gefischt hatte. Eigentlich war er zum Tode verurteilt, Aber in diesem Psalm steht, du lässest sterben. Und Gott ließ ihn nicht sterben. Er hatte anderes mit ihm vor. 120 Jahre ist er mit ihm gegangen, weil Gott sagte, nein. Und deshalb griff die Tochter des Pharao, die den Befehl gegeben hatte, dass die Kinder in den Nil geworfen würden, die in seiner nächsten Nähe war, griff ihn und zog ihn aus dem Nil. Das macht Gott. Wo wir denken, ist ja unmöglich. Das macht Gott. Und dann hatte Mose 40 Jahre in Würde und Ehre. Er war ein Prinz. Aber damit konnte er das Volk Gottes allein nicht leiten. Dann kamen 40 Jahre in Demut. Da weidete er die Schafe noch nicht mal seiner eigenen, sondern seines Schwiegervaters. Die hat er geweidet. Da hat dieser Mann Demut und Sanftmut gelernt. Erst, denke ich, in diesen 40 Jahren. Es wird hinterher gesagt, er war der demütigste Mann. Ich denke, da hat er es gelernt. Vorher konnte Gott ihn nicht gebrauchen für die letzten 40 Jahre. Das waren wieder 40 Jahre, erstmals in wirklich göttlicher Verantwortung. Und in diese Zeit fällt dieser Psalm. In diese letzten 40 Jahre, das war eine schwere Zeit für Mose. Das war kein Spaziergang. Warum nicht? Weil das Volk, das er führte, das auserwählte Volk Gottes, halsstarrig war. So berichtet es uns die Bibel. Es war schwer, mit ihnen umzugehen. Einmal hätte Mose bald alles hinwerfen wollen. Aber Gott war mit ihm. Es ist ja schade, wenn das Volk Gottes so schwer zu führen ist. Aber es war damals schon so und es ist auch leider oft heute so. Und in diesen 40 Jahren schrieb er diesen Psalm. Ich denke, zu Ende dieser 40 Jahre. Dann war er so rund 120 Jahre alt, als er diesen Psalm niederschrieb. Der ist nicht am grünen Tisch entstanden. Mose hat sich nicht gesagt, was kann ich denn mal für einen Psalm schreiben? Der hat den Psalm noch nicht mal in diesem Sinne geschrieben. Das war ein Gebet, das aus seinem Inneren kam, gewirkt durch den Geist Gottes. Er hat eine Zuflucht gesucht. Das ist der Grund dieses Psalms. Er hat eine Zuflucht gesucht. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. In der Wüste ist er entstanden. In 5. Mose 32 heißt es, er fand ihn, Israel ist damit gemeint, im Land der Wüste, in der Öde, im Geheul der Wildnis. Da hat er ihn geschrieben. Nicht an der Heizung und im Sessel, im Geheul der Wildnis. Da hat er diesen Psalm niedergeschrieben. Wie kam es dazu? Ist vielleicht noch mal etwas für unser Verständnis wichtig. Gott hatte Israel durch Mose aus Ägypten geführt, gezwungen durch eine starke Hand, musste der Pharao sie ziehen lassen. Es war nicht die starke Hand Moses, es war die starke Hand Gottes. Pharao hätte sie nicht ziehen lassen, aber er musste sie ziehen lassen. Und so zogen sie aus, endlich befreit aus dieser Knechtschaft. Und Gott hatte diesem Volk ein Land versprochen, das von Milch und Honig fließt oder überfließt. Und da zogen sie nun hin und sie wären bald dort gewesen. Vielleicht nach rund 2 Jahren wären sie dort gewesen. Sie hatten schon ein paar Prüfungen zu bestehen. Die erste Prüfung war am Roten Meer, nicht? Aber Gott hat ihnen immer den Weg gebahnt. Aber sie wären bald dort gewesen. Sie standen schon an der Grenze des Landes. Die Kundschafter wurden ausgesandt, 12 an der Zahl. Dann kamen sie zurück und 10 von ihnen brachten ein böses Gerücht über dieses Land, wo Gott sagt, ich will es euch geben. Sie sagten, das Land frisst seine Bewohner. Können wir nie einnehmen? Gott hat gesagt, doch. Das will ich euch geben. Aber sie sagten, nein, das geht nicht. Nur 2 Kundschafter, Kaleb und Josua, die sagten, lasst uns ziehen, nicht? Der Herr ist doch mit uns. Aber darauf hörten sie nicht. Sie hörten auf die Mehrheit. Sie hörten auf die 10. Und dann standen sie auf. Sie standen nicht gegen die 10 auf. Zwar auch, aber im Letzten nicht. Sie standen nicht gegen Mose auf. Gegen wen standen sie auf? Gegen Gott standen sie auf. Das war es. Da brachte Gott ein Gericht über sie. Über alle, die erwachsen waren. Gott sagte, sie sollen alle in der Wüste sterben. Das haben sie sich übrigens auch gewünscht, dass wir doch in dieser Wüste stürben. Da sagte Gott, was ihr gesagt habt, das will ich tun. Alle sollten niedergestreckt werden in der Wüste. Ab 20 Jahre. Die anderen kamen rein. Das war das Gericht. Sie sollten nicht ins gelobte Land kommen, außer Josua und Kaleb. Seht, über diese Erlebnisse mit einem solchen Volk schreibt Mose, der Mann Gottes, diesen Psalm. Nein, ich muss sagen, betete er erst einmal. Und dann hat er hinterher niedergeschrieben. Es ist ein Gebet über diese Not, über das, was er erlebte in diesen Jahren, betete Mose. Und er betete so, dass dieses aufgeschrieben werden musste. Seht, er hatte den Untergang eines ganzen Volkes gesehen. Ein ganzes Volk ist untergegangen in der Wüste in diesen 40 Jahren. Das hat er miterlebt. Er hat gemerkt, das ist eine ganz sinnlose Wanderung. Die sind 38 Jahre umsonst gegangen. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Sie hätten viel früher Sinnvolleres tun können. Aber weil sie so halsstarrig waren, ließ Gott sie 38 Jahre, die ersten 2 Jahre, die waren nötig, so 38 rund blieben übrig. Und manchmal redet man eben von 40. Eine 40-jährige Wüstenwanderung, sinnlose Zeit. Ihr Lieben, das gibt's heute auch in manchem Leben. Man hat sich bekehrt. Man ist den Weg gegangen und Gott hätte mit einem diesen Weg gegangen. Und plötzlich macht man solche dummen Sachen wie dieses Volk. Und steht im Grunde gegen Gott auf. Und dann, obwohl man noch jung ist, kreist man 38 Jahre in der Wüste dieser Zeit. Und kommt womöglich noch nicht mal in den Himmel. Oder aber man besinnt sich nach 38 Jahren, um bei der Zeit zu bleiben und sagt, was habe ich eigentlich gemacht? Und dann kehrt man um, aber die Zeit ist weg. Das lasst uns bedenken. Gott will doch mit unserer Zeit etwas machen. Seht, auch im Neuen Testament werden wir gewarnt. Im Hebräer 3 heißt es, deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung, an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich prüften, und sie sahen doch meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen, aber sie haben meine Wege nicht erkannt. So dass ich in meinem Zorn schwur, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Auch uns eine Warnung. Damals stand Mose mitten in diesen Geschehnissen. Und da blieb ihm nur ein Ausweg. Und das war dieses Gebet. Mitten in dieser Not hat er gebetet, Herr, Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Manchmal stand ja Mose förmlich ganz alleine. Auf Aaron konnte er sich auch nicht immer verlassen, nicht? Er hat das goldene Kalb gemacht. Warum? Weil das Volk aufstand, die Mehrheit zählte. Mach uns ein goldenes Kalb, das uns aus Ägypten geführt hat. Ja, wussten die denn nicht mehr, wer sie da herausgeführt hat? Und dann hat er das verbunden. Ah, der hat ein schlechtes Gewissen gehabt, der Aaron. Der hat gedacht, was soll ich gegen so ein Volk machen? Und dann hat er sich das Gold geben lassen, hat ein goldenes Kalb gemacht, aber er hat dann auch gesagt, morgen ist ein Fest für den Herrn. Man hat beides vermischt, nicht? Das eine mit dem anderen wird heute auch viel gemacht. Mose hat hinterher zu Aaron gesagt, du hast dem Volk die Zügel gehen lassen. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. So kam Mose zu Gott, er konnte gar nicht anders. Das war ein Schrei. Und dieser Gott sollte auch unsere Zuflucht sein, für und für. Mose stand in schwerer Lage, aber wir stehen ja manchmal auch in schwerer Lage, nicht immer, nicht? Aber das geht ja ganz schnell. Wo suchen wir unsere Zuflucht? Hier können wir sie suchen. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht, für und für. Ja, Gott ist die Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht, nicht nur einer Generation, nicht nur damals. Nein, von Geschlecht zu Geschlecht, das heißt von Generation zu Generation. Und jede Generation darf zu ihm immer wieder neu Zuflucht nehmen, immer wieder in jeder Situation. Lasst uns nicht nur kommen, wenn es uns schlecht geht. Lasst uns auch schon kommen in guten Tagen. Lasst uns auch Zuflucht zu ihm nehmen, wenn wir denken, das können wir doch heute alleine machen. Es geht uns ja gut. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. In 5. Mose 33 heißt es, Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Da müssen wir Zuflucht suchen. Und im Psalm 46 heißt es, und das ist auch eine schwierige Situation, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Warum? Weil Gott unsere Zuflucht ist. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Was ist das für eine Situation? Auf ihn können wir uns verlassen. Auf ihn ist letzten Verlass. Gott, du bist unsere Zuflucht. So war es auch bei Mose. Und dann stellt Mose auch aufgrund seiner langen Lebenserfahrung, die er hatte, 120 Jahre rund, die wirklichen Wahrheiten auf den Leuchter. Die wirklichen Wahrheiten werden ja oft immer mehr verschleiert. Wahrheiten, die vielleicht gerade junge Menschen nicht so leicht fassen können, aber selbst wenn sie alt geworden ist, manchmal nicht fassen wollen. Es sind aber Wahrheiten und das wollen wir heute betrachten. Man kann von nun an den Psalm noch in 5 Punkte teilen, nachdem wir die Zuflucht im Vers 1 betrachtet haben. Geht es jetzt in 5 Punkten weiter. Erstens, Gottes unendliche Ewigkeit. Zweitens, des Menschen schnelle Vergänglichkeit. Drittens, die Ursache der Vergänglichkeit, die Sünde. Viertens, die Lehre, die daraus zu ziehen ist. Und fünftens, die Gnade Gottes. Kommt alles vor in diesem Psalm. Wir müssen nur Vers für Vers durchgehen. Ich versuche vielleicht immer den Vers zu sagen, vielleicht vergesse ich es auch manchmal. Aber wir merken vielleicht, das ist wieder ein Vers aus diesem Psalm. Erstens, Gottes unendliche Ewigkeit. Vers 2, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Haben wir schon einmal am Fuße eines gewaltigen Berges gestanden? Wenn wir da hinaufschauen oder wenn wir auf einem Berg stehen und schauen in die Bergwelt rein, wo ein Gipfel neben dem anderen sich erhebt, was haben wir für einen Eindruck? Wir haben den Eindruck der Ewigkeit. Dass das immer schon gewesen sei, unverrückbar ist. Es ist aber nicht so. Es ist auch geschaffen. Aber selbst wenn wir diesen Eindruck haben, dann lasst uns eins bedenken, also diesen Eindruck der Ewigkeit. Gott war vorher. Und wenn wir die Erde betrachten, mit all ihrer Schönheit oder eben mit anderen monumentalen Sachen, die wir sehen können, wenn wir die Welt betrachten, die riesigen Ozeane, wenn man da vielleicht mittendrauf ist und schaut rundherum und es ist nichts als Wasser da, bis zum Horizont. Und wenn die Wellen sich türmen, vielleicht 10, 20 Meter hoch, was für einen Eindruck bekommen wir, dass das etwas fast Ewiges ist. Gott war vorher. Ich muss die Zeitform eigentlich ändern. Gott ist vorher. Gott war nicht, Gott ist zu jeder Zeit, er war immer schon. Psalm 93, dein Thron steht fest von Alters her, von Ewigkeit her bist du. Von Ewigkeit her. Gott war immer, Gott ist immer. Und in 1. Timotheus 6 heißt es, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, welchem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Das ist unser Gott. Nur dass wir wissen, zu wem wir unsere Zuflucht nehmen. Das ist nicht irgendwer. Das ist unser Gott. Er ist immer schon. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer erschuf Gott? Wissen wir, wer diese Frage gerne stellt? Die Kinder. Aber auch, denke ich, manche Erwachsenen, weil sie damit nicht zurechtkommen, dass Gott größer ist als sie. Weil sie mal geboren wurden, denken sie, muss das bei Gott auch so sein. Das ist natürlich eine sehr beschränkte Sicht. Das ist ein Gott, der nicht mehr kann als wir. Übrigens, so einen Gott brauchen wir nicht. Wenn er nicht mehr kann als wir, brauchen wir Gott nicht. Natürlich kann er mehr. Wer hat Gott erschaffen? Niemand. Die Frage der Kinder ist zwar menschlich, aber sie ist verkehrt. Sie stellt sich gar nicht. Gott existiert aus sich selbst, ihn musste niemand erzeugen. Jahwe, sein Name sagt das schon, der selbst Existierende, der Seiende. Ich bin, der ich bin. So stellte sich Gott dem Mose vor, als die letzten 40 Jahre begannen, von denen wir vorhin hörten. Sieh, wäre Gott nicht da, dann hätte niemand heute Leben und Odem. Wir wären auch alle nicht da. Wäre Gott nicht da, wären wir auch nicht da. Er ist die Grundvoraussetzung für das Dasein aller anderen. Ohne ihn existiert überhaupt nichts. Gott existiert unabhängig nur aus sich selbst. Und das sagt uns im Grunde auch hier dieser Psalm. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und im Psalm 102 lesen wir auch davon, Vers 26 folgende. Du hast vormals die Erde gegründet, die wir vorhin etwas bestaunt haben. Und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden veralten wie ein Gewand. Sie werden verwandelt wie ein Kleid. Wenn du sie verwandeln wirst, du aber bleibst, wie du bist. Und deine Jahre nehmen kein Ende. Haben wir auch auf die Kleinigkeit geachtet, du aber bleibst, wie du bist. Wir leben heute in einer schnelllebigen Zeit. Heute ist das modern, morgen ist das modern. Und manchmal kommen wir schon nicht mehr mit. Wir leben im Computerzeitalter. Eins überholt das andere. Aber hier haben wir einen, du aber bleibst. Er ändert sich nicht. Er ändert auch nicht seine moralischen Vorstellungen. Er ändert nicht seine Zielrichtung. Er bleibt. Etwas Verlässliches. Wir müssen nicht alle 10 Jahre eine neue Kurskorrektur machen. Du aber bleibst. Wenn wir auf seiner Linie liegen, dann liegen wir richtig. Und deshalb lasst es unser Ziel sein, dass wir auf seiner Linie sind, denn er bleibt, er ändert sich nicht. Er war im 16. Jahrhundert derselbe wie heute. Ja, sagen wir, das wäre ja altmodisch. Nein, Gott ist zeitlos, das ist es. Nur die Welt springt heute auf dies, morgen auf das. Und die Gemeinde auch springt heute auf dies und morgen auf das. Man ändert sich und meint, Gott ändert sich auch. Gott ändert sich nicht, du aber bleibst. Wie du bist, das ist es. Er bleibt nicht nur, sondern er bleibt, wie er ist. Was immer auch geschieht, es betrifft Gott nicht in seiner Existenz. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seht, und zu diesem Gott dürfen wir unsere Zuflucht nehmen. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Das ist der Gott, zu dem wir kommen. Kein geringerer. Lasst uns das bedenken. Wir mögen vor ausweglosen Situationen stehen und denken, wie soll das gehen? Ich kann es nicht. Kein Mensch kann es. Für Gott ist es eine Kleinigkeit. Er kann es. Und zu diesem Gott nehmen wir unsere Zuflucht. Dürfen wir unsere Zuflucht nehmen? Das ist das Erste jetzt. Von diesen 5 Punkten, Gottes unendliche Ewigkeit. Kommen wir zum Zweiten. Des Menschen schnelle Vergänglichkeit. Das ist nun genau das Gegenteil. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Durch wen tritt der Tod ein? Hier steht's. Allein durch Gott. Der du die Menschen lässest sterben. Er lässt sterben. Ja, aber heißt es denn nicht, dass der Tod der Sünde Sold ist? Ja, das ist richtig. Er ist die Ursache des Todes, die Sünde. Denn von Anfang an hat Gott das nicht vorgesehen. Die Sünde ist die Ursache des Todes. Aber den Zeitpunkt, den bestimmt Gott. Das heißt, wenn Gott nicht sterben lässt, stirbt niemand. Und letztlich können wir machen, was wir wollen. Wenn Gott sterben lässt, dann stirbt der Mensch. Das ist die Sicht, die uns dieser Psalm zeigt. Was ist denn der Tod? Das steht hier auch. Kommt wieder. Der Tod ist eine Rückkehr. Wohin? In zweierlei Hinsicht. Und die erste Hinsicht betrifft die Sünde. Sie steht in 1. Mose 3, Vers 19. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Das war erst, seitdem der Mensch in Sünde fiel. Bis du zurückkehrst, kommt wieder zur Erde. Denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Aber das ist nur der Leib. Aber das ist unser Los, wenn der Herr nicht vorher kommt und die Gläubigen entrückt. Zum Staub wirst du zurückkehren. Aber es ist nur der Leib. Es geht ja weiter. Und das steht nun mal gerade im Buch Prediger. Das ja sehr erdbezogen ist, weil dort Salomo beschreibt, was er alles unter der Sonne gesehen hat und erlebt hat und was so sinnlos war. Aber gerade da steht das. Prediger 12, Vers 7. Und der Staub kehrt zur Erde zurück, das haben wir gehört, so wie er gewesen. Und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Kehrt wieder. Wenn Gott ruft, kehrt der Mensch wieder. Aber jetzt kommt die große Not oder eben auch nicht. Die große Not ist, wenn Gott ruft, bist du versöhnt mit Gott? Hast du Frieden mit Gott? Keiner weiß, wann Gott ruft. Plötzlich sagt er, kehr wieder. Jeder kehrt zurück, einmal zu Gott, aber nicht alle bleiben dort. Die einen kehren zu ihm zurück und bleiben dort, die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden haben. Andere kehren zu ihm zurück zum Gericht. Es gibt einen jüngsten Tag. Kehrt wieder, Menschenkinder, das ist die Not. Haben wir Frieden mit Gott? Wenn wir ihn haben, ist es keine Not, wenn Gott ruft. Aus dieser Vergänglichkeit dürfen wir alle heute auch lernen. Diese Vergänglichkeit, die wir haben. Wer sein Leben noch nicht Gott übergeben hat, der möchte doch bedenken, dass es schneller zu Ende sein kann, als man denkt. Und wenn man sein Leben nicht Gott übergeben hat bis zur Todesstunde, dann ist es zu spät. Das ist der Ernst der Sache. Wer sein Leben aber Gott übergeben hat, der soll auch eins bedenken, nämlich, dass es schnell dahin geht. Und wir doch Sorge tragen sollten, dass Gott uns gebrauchen kann in unserem Leben, dass wir es nicht auch verbringen wie ein Geschwätz, da kommen wir ja noch drauf. Dass Gott uns gebrauchen kann in unserem Leben. Alle sollten Sorge tragen, denn das Leben geht dahin. Was ist die Zeit, die oft so lange scheint? Das steht alles auch in dem Psalm. Das ist nun der 4. Vers. Denn 1000 Jahre, jetzt muss ich fragen, was ist die Zeit vor Gott? Da sind wir jetzt. Wir kommen dann gleich, was die Zeit vor dem Menschen ist. Was ist die Zeit vor Gott? Vor dem ewigen Gott. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Wissen wir noch genau, was wir gestern getan haben? Ich weiß es manchmal gar nicht. Man sitzt manchmal im Büro und man hat sich vielleicht vorgenommen, das zu tun. Kommen wir gar nicht zu. Dann kommt das und das und da noch was und da noch was. Dann ist der Tag rum. Was ich tun wollte, habe ich nicht getan. Und wenn ich frage, was habe ich eigentlich getan, dann kann ich mich gar nicht mehr an alle Dinge erinnern. 1000 Jahre sind vor Gott wie der Tag, der gestern vergangen ist. Das ist Gottes Maßstab für die Zeit. Noch kürzer. Wie eine Nachtwache. Wissen wir, wie lange eine Nachtwache damals war? 4 Stunden. 4 Stunden sind bei Gott 1000 Jahre. Und das ist auch nur ein Bild, mehr nicht. Es will uns nur anzeigen, wie kurz für Gott 1000 Jahre ist. Aber wir denken, 1000 Jahre ist viel Zeit, nicht? Wenn wir jung sind, sagen wir haben unser Leben ja noch vor uns. Vielleicht sagt einer, wir wollen das genießen. Wir wollen da was rausmachen, denn wir haben noch viele Jahre vor uns. Oh, lasst uns aufpassen, dass wir nicht so reden wie der reiche Kornbauer, der auch so dachte, Seele, isst, trink, sei fröhlich. Denn, und Gott sagt, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und was ist es, was du bereitet hast? Ja, der Mensch denkt, das ist alles noch lange. Rund 1000 Jahre, lasst uns mal zurückdenken, was war denn vor 1000 Jahren? Vor rund 1000 Jahren, da lebte Kaiser Otto der Erste. Ich weiß nicht, ob er ihn kennt, aber war ein großer Kaiser, war ein berühmter Kaiser. Er war Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Später wurde daraus das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Es war ein deutscher Kaiser, der hatte ein großes Gebiet unter sich. Das war vor 1000 Jahren, so rund, nicht? 973 ist er gestorben. Ach, was hat er wohl gedacht, was er alles unter sich hätte? Schon 1000 Jahre her. Was ist in dieser Zeit alles geschehen? An technischen, elektronischen Erneuerungen, glauben wir denn, die hätten damals daran gedacht, dass wir jemals zum Mond fliegen oder noch Weltraumfahrzeuge darüber hinaus wegschicken, bis sie irgendwo verglühen auf einem Trabanten? Wie es ja vor einiger Zeit war, beziehungsweise er ist nicht verglüht, aber er hat dort seinen Geist ausgehaucht, wenn man es mal so sagen darf, weil er kein Licht mehr bekam für seine Solarzellen, nicht? Da hätten die doch nie dran gedacht. Das liegt in 1000 Jahren. Wer ist da Gott, für den das ein Tag ist? Müssen wir mal überlegen. Für Gott ist das ein Tag, was sich da entwickelt hat. Wie groß ist da Gott? Ja, für den das 4 Stunden sind. Wie stehst du zu dem ewigen Gott? Das kann nicht egal sein. Das ist ganz wichtig für dein Leben. Ist er deine Zuflucht? Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für in der schnell dahin eilenden Zeit. Es gibt noch Jüngere unter uns. Man denkt wirklich, das dauert lang. Aber ich kann euch sagen, war ja auch mal so jung, es dauert nicht lang. Und wenn ich die noch Älteren frage, die meistens bekommt man ja nicht die Antwort, dass das lange gedauert hat. Ich weiß nicht, ob ich sie denn jemals bekommen habe. Es geht schnell dahin, als flögen wir davon. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht. Als wir auf dem Weg hierher waren, da haben wir eine alte Glaubensschwester besucht, die im Altenheim ist, 93 Jahre alt. Ich habe gedacht, ich lese ihr auch den Psalm vor. Und als ich den vorlas, dann konnte ich aufhören, erst mal ein bisschen. Und dann hat sie ihn mir auswendig gesagt, so wenigstens die ersten Verse. Die waren drin, auch in dieser alten Luther-Übersetzung. Da lebte was in ihr plötzlich. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ich habe ja auch gesagt, sieh mal, du bist 93, 1000 Jahre. Wisst ihr, wie lang dieses Leben von 93 Jahren vor Gott ist, wenn wir es in die 4 Stunden, die Nachtwache umrechnen? Rund 20 Minuten. Und ist auch nur ein Bild. Was machen wir mit unseren 20 Minuten, wenn wir 93 werden? Merken wir, worum es geht? Merken wir, wie ernst doch die Sache ist? Was machen wir mit den 20 Minuten, die wir vor Gott haben? Zanken wir uns in den 20 Minuten? Ach, wie oft haben wir uns gezankt, nicht? Ist das ganz wichtig, was vor Gott gar nicht wichtig ist? Machen wir Dinge, wo Gott wegsehen muss? 20 Minuten und dann ist Schluss für diese Zeit. Welcher Ernst des Menschen schnelle Vergänglichkeit. 2. Petrus 3, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. 1000 Jahre sind kurz vor Gott und deswegen muss Gott nicht so schnell handeln wie wir immer. Denn für ihn ist das ja alles gar nicht lang. Wenn er mal 30 Jahre hinzieht, ist für ihn nicht lang, aber für uns sind 30 Jahre viel. Und er will, dass wir zur Buße kommen, wenn wir nicht zur Buße gekommen sind. Tut Buße. Die erste Botschaft, die Jesus hatte, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Oh, welchen Dingen laufen wir nach in diesen 20 Minuten? Aber Gott will, dass wir Buße tun, wo es nötig ist. Gott lässt die Zeit dahinfahren und wenn es 1000 Jahre sind, wie schnell vergehen die kürzeren Zeitabschnitte. Du lässest sie, das ist jetzt Vers 5 und 6, du lässest sie dahinfahren, lass uns mal mitzählen, wie viele Vergleiche. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, gleich wie ein Gras, das doch bald welk wird, das da frühe blüht und bald welk wird und des Abends abgehauen wird und verdorrt. Wie viele Vergleiche waren's? 3, nicht? Wie ein Strom, wie dahinfließendes Wasser. Haben wir schon mal an einem Fluss gestanden, sicherlich. Wir können gar nicht so genau sehen, wie schnell das Wasser fließt. Woran wollen wir es festmachen? An der Welle, die bald wieder verschwindet. Gut ist, wenn ein Stück Holz drin schwimmt. Da können wir sehen. Oh, da kommt's. Stehen auf der Brücke. Da unten kommt's. Erst war es davor, wenn wir nach der Seite geschaut haben. Dann ist es unten drunter. Dann fließt's raus. Und bald sehen wir es nicht mehr. Das ist unser Leben. Mehr nicht. Von
von der Zeit her.
Wie ein Strom kommt und geht. Wie ein Schlaf. Oh ja, wenn wir 8 Stunden Schlaf haben, stehen davor und denken, Mann, 8 Stunden, nicht? Wenn wir die auf dem Stuhl sitzen müssten, dann wäre das eine lange Zeit. Das wäre sicher auch langweilig. Aber wenn wir die Augen zumachen und haben einen guten Schlaf gehabt, und der ist ja gemeint hier, dann haben wir die Augen gerade zugemacht und machen sie auf und, oh, vorbei. Das ist unser Leben. Oh, vorbei. Nicht wie so ein Gucken auf die Uhr. Ach, schon vorbei. Merken wir den Ernst? Schon vorbei. Ich bin doch gerade erst eingeschlafen und aufgewacht. Vorbei. Wie ein Gras. Der dritte Vergleich. Ja, die Wiese kann uns manches lehren. Das sprossende Gras ist die Jugendzeit. Und dann hinterher kommt die Blüte daraus, nicht? Und da geht sie auf und sagen wir, wunderbar. Vielleicht so Klatschmohn, nicht? Der wächst ja manchmal so auch zwischen dem Korn. Diese schöne rote Blüte, sagen wir, wunderbar. Die bleibt aber nicht. Das sind die vollen Jahre der Blüte. Und dann kommt die Dürre. Dann kommt die Sichel und alles ist weg. Ich habe das mal so zumindest 2 Jahre hintereinander beobachtet, vielleicht auch mehrere Jahre. Ich bin da immer spazieren gegangen, an einem Kornfeld vorbei. Und das war wahrscheinlich nicht immer ein Kornfeld, sonst hätte ich es auf jeden Fall mehrere Jahre beobachtet. Erst ist die Erde braun und dann wurde gesät. Und irgendwann sieht man die grünen Halme rauskommen. Halme noch nicht, die grünen Spitzchen, nicht? Ich weiß ja gar nicht, was das überhaupt werden soll, was da rauskommt. Das wächst dann immer mehr. Immer wieder bin ich da vorbeigegangen, nicht? Das war so meine Spazierroute, wo ich immer wieder vorbeiging. Und dann plötzlich sah man, das ist Korn, grün. Und die Ähren waren schon da, aber noch grün. Dann, wenn die Zeit der Bibelkurse heranrückte, nicht? Dann wurde es plötzlich gelb. Weiß. Und dann ging ich an einem Tag vorbei. Da war nichts mehr da. Alles weg, nur noch Stoppeln, alles abgeerntet, alles in den Scheunen und nur noch große Strohballen zusammengepresst. Das lehrt uns etwas. So ist unser Leben. So schnell geht es dahin. Im Jesaja 40 heißt es, es spricht eine Stimme, predige. Und er sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Geist bläst da rein. Ja, das Volk ist das Gras. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Das betrachten wir gerade übrigens ja auch. Es bleibt in Ewigkeit und hilft uns zur Ewigkeit. Es ist wie Gott selbst. Es hat mal jemand folgende Worte geprägt. Der ist 1905 geboren worden. Er hat das aber projiziert noch 5 Jahre vorher. Als wenn er 1900 geboren wäre und hat dann Folgendes gesagt bzw. niedergeschrieben. Als wir 6 waren, hatten wir Masern. Als wir 14 waren, hatten wir Krieg. Welcher Krieg? Das war der Erste Weltkrieg, 1914, nicht? Als wir 20 waren, hatten wir Liebeskummer. Als wir 30 waren, hatten wir Kinder. Als wir 33 waren, hatten wir Adolf, 1933. Als wir 40 waren, hatten wir Feindeinflüge. Als wir 45 waren, hatten wir Schutt, 1945, Ende des Zweiten Weltkriegs. Als wir 48 waren, hatten wir Kopfgeld. Da kam die D-Mark nicht. Als wir 50 waren, hatten wir Wohlstand. Als wir 60 waren, hatten wir Gallensteine. Als wir 70 waren, hatten wir gelebt. Rudolf Otto Wiemer, das war ein Pädagoge und Schriftsteller, hat das mal gesagt. Aber ich finde das sehr treffend. Es ist so fast aus dem Leben geschrieben, weil das ja fast erlebt hat, nicht? Nur 5 Jahre vorversetzt. Das war es dann. Wie viel so richtig Schönes war da eigentlich drin? Es waren so ein paar Jahre Wohlstand, nicht? Alles andere war gar nicht so herrlich. Seht, das ist unser Leben. Das ist die schnelle Vergänglichkeit. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Die schnelle Vergänglichkeit des Menschen. Und was ist die Ursache dafür? Die Sünde. Drittens, die Ursache der Vergänglichkeit, die Sünde. Vers 7, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Gilt uns das denn hier allen? Gilt das auch den Erlösten? Hier müssen wir den Psalm, obwohl er ja oft zu Beerdigungen gelesen wird, richtig anwenden. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht etwas so nur sagen, ohne es zu erläutern. Und ich will uns mal lesen, was Spurgeon dazu geschrieben hat in der Schatzkammer Davids, in seinem Psalmenkommentar. Es ist darum nicht angemessen, diese Worte bei der Beerdigung eines Christen ohne nähere Erläuterung zu verlesen. Da ist es vielmehr geboten zu zeigen, wie wenig sie eigentlich solche, die an Jesum glauben, angehen und welch großes Vorrecht wir darum vor jenen haben, deren Leiber damals in der Wüste verfielen. Einen Psalm, der von dem Führer des Gesetzesbundes zu der Zeit eines besonderen Gerichtes und mit Rücksicht auf ein unter schwerer Strafheimsuchung stehenden Volkes verfasst ist, auf solche anwenden, die in Jesus selig entschlafen, das heißt, wie uns scheint, der Verwirrung die Krone aufsetzen. Wir können viel aus dem Psalm lernen, aber wir wollen ihn nicht verkehrt anwenden. Das würde jedoch geschehen, wenn wir, die vom Herrn Geliebten, das auf uns bezögen, was doch zunächst von denen galt, welchen Gott in seinem Zorn geschworen hatte, sie sollte nicht zu seiner Ruhe kommen. Wenn aber eine Seele unter dem Bewusstsein der Sünde da niederliegt, dann ist die Sprache dieses Psalms ganz entsprechend und wird sich dem bekümmerten Gemüte von selbst aufdrängen. Es gibt kein Feuer, welches so verzehrt wie Gottes Zorn, und keine Qual, die das Herz so beängstigt wie der Grimm des Allmächtigen. Und so wollen wir diese Verse auch recht anwenden. Nein, Gottes Zorn ist nicht über den selig Entschlafenen. Und er ist auch nicht auf denen, die durch Jesu Blut Vergebung haben und den Weg zum Himmel gehen. Auf ihnen ist der Zorn ja nicht. Aber das gilt für den verlorenen Sünder. Und damit gilt es für die meisten Menschen hier auf Erden. Denn die wenigsten haben wirklich Buße getan. Da gilt das, was hier steht. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Im Psalm 78 heißt es, da ließ er in Eitelkeit oder in Nichtigkeit hinschwinden ihre Tage und ihre Jahre in Schrecken. Hier haben wir eigentlich eine furchtbare Kette. Da ist erstens das Hinschwinden, das Vergehen bis hin zum Tod. Und wir haben gesehen, wie schnell das geht. Zweitens, dieser Tod aber hat seine Ursache im göttlichen Zorn. Der göttliche Zorn aber hat seine Ursache in der Sünde. Das ist die Kette, eine furchtbare Kette. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt das Neue Testament. Das ist diese Kette. Darum, das war Römer 6 und in Römer 5 heißt es, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Wir können uns auch nicht entschuldigen und sagen, nur Eva und Adam haben gesündigt. Jetzt haben wir auch alle gesündigt. Ist keiner ausgenommen. Wir brauchen alle Erlösung, auch wegen unserer eigenen Sünde, nicht nur wegen der Erbsünde. Ja, aber eins bleibt, das gilt zwar auch für den Erlösten, was wir jetzt gelesen haben, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist schon so. Wir müssen alle sterben, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Aber, dann gibt es ein Aber. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes. Aber, da kommt das Aber, ewiges Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. Wer aber das nicht hat, wer ohne göttliche Vergebung und ohne Erlösung lebt, für den gilt, was jetzt wieder im Vers 8 steht. Wir sind nun gerade bei dem Thema, denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unbekannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Die Sünde ist der Leute Verderben bis heute. Und Gott sieht alles. Gott stellt das in sein Licht. Wir können ja manches verdecken. Wir können es selbst im Licht verdecken. Aber Gott, wenn er unser Leben in sein Licht stellt, das sind mehr als Röntgenstrahlen. Der schaut alles durch. Und so stellt er das Leben des Menschen in sein Licht. Auch das Licht des Christen stellt er in sein Licht, nicht? Und wenn er was findet, dann versucht er und sagt, schau mal da. Das stimmt aber nicht. Wohl uns, wenn wir darauf eingehen, wenn wir nicht halsstarrig sind. Gott sieht alles. In Jeremia 16 heißt es, denn meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet. Gott selbst sagt das. Meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet. Sie sind vor mir nicht verborgen. Und ihre Ungerechtigkeit ist nicht verhüllt vor meinen Augen. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. So durchsichtig sind wir vor Gott, vor Menschen nicht unbedingt. Und manchmal überhaupt nicht. Manche Menschen sind förmlich undurchsichtig, man kommt nicht schlau aus ihnen. Aber vor Gott sind alle durchsichtig. Die Wege sind offen, die Ungerechtigkeiten sind nicht verhüllt und jedes Geschöpf ist vor ihm sichtbar. Diese Sünde hatte bei Israel eine nutzlose Wüstenwanderung zur Folge gehabt. Seht, und das waren Gläubige. Das ist ja die Tragik. Das waren ja Gläubige. Es ist zwar das, was den Zorn betrifft, eigentlich eine Stelle hier in diesem Psalm, die die Ungläubigen betreffen, die in Sünden leben. Aber schlimm ist ja, wenn die Gläubigen das auch betrifft. Das hat Israel damals betroffen. Darum fahren, Vers 9, alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Wir sollten es nicht zubringen wie ein Geschwätz, aber damals wurde es zugebracht wie ein Geschwätz. 38 Jahre sinnlose Wüstenwanderung. Das hätte nicht sein müssen. Und darauf bezieht sich das ja. Mose hat das gesehen. Er hätte sich vielleicht manchmal in den Kopf fassen können. Er hat gedacht, was wandern wir 38 Jahre durch diese Wüste? Wir hätten 38 Jahre Milch und Honig haben können. Wir bringen die Zeit zu wie ein sinnloses Geschwätz. Unser Leben ist förmlich dahingeredet. Mehr nichts, bla bla bla. Um es mal so deutlich zu sagen. Das darf doch nicht das Leben eines Gläubigen sein. 38 Jahre sinnlose Wüstenwanderung. Seht, wir haben alle eine Wüstenwanderung hier vor uns, auch die heutige Generation. Und wenn sie in Sünden bleibt oder hineinfällt oder den Weg der Sünde wählt, selbst wenn sie sich gläubig nennen, dann sind die Jahre dahin wie ein Geschwätz. Ehe du die Augen wieder aufmachst nach dem Schlaf, dann siehst du alles vergangen, alles nutzlos gewesen, hat alles nichts gebracht. Sehr deprimierend, nicht? Aber heute können wir ja Buße tun. Und deswegen ist es nicht deprimierend. Es ist doch nicht deprimierend, wenn man jemand warnt, dass alles sinnlos ist, wenn man es noch ändern kann. Nur wenn man ihm sagt, alles gut, mach euch weiter so. Ist heute so. Ja, dann kommt ein böses Erwachen hinterher. Aber wenn wir die Menschen darauf aufmerksam machen und uns selber darauf aufmerksam machen, bitte, wir sind ja selber mitbetroffen, auch wenn wir predigen, dann ist das doch eine heilsame Sache. Wir können doch noch Kurskorrektur vornehmen, dass unser Leben nicht ein dummes Geschwätz ist. Seht, Matthew Henry, das war ein alter Kommentarschreiber, der ist 1714 gestorben. Der hat Folgendes hierzu geschrieben. Die 38 Jahre, welche die Israeliten nach der Auskundschaftung des Landes Kanaan in der Wüste zubrachten, sind nicht Gegenstand der heiligen Geschichtsschreibung geworden. Denn wenig oder nichts ist uns berichtet von alledem, was vom 3. bis zum 40. Jahr geschehen ist. Bis hierhin mal kurz. Es ist vielleicht nicht ganz eindeutig, aber ich habe es auch noch mal nachgeprüft. Er sagt ja weniges oder nichts. Es gibt da plötzlich einen Schnitt. Sie kommen nicht ins Land und dann hinterher wird davon geredet, wie sie ins Land kommen. Dann kommen zwar auch noch weitere Episoden. Es kann wirklich sein, dass Gott über die Zeit kaum was, entweder nichts oder kaum was niedergeschrieben hat in der Bibel. Und das merken wir aber nur bei ganz genauer Betrachtung. Sonst denken wir, ach, das ist all die Jahre in der Wüste, nicht? Plötzlich stirbt Miriam, plötzlich stirbt Aaron. Da sind doch Zeiten zwischen. Und Mose vergeht sich dann noch, als er den Felsen schlägt und nicht zu ihm redet. Wenn das wirklich so ist und das könnten wir so, ich will es mit Vorbehalt sagen, noch aus der Bibel nachvollziehen. Wisst ihr, was Gott dann gemacht hat? Er hat gesagt, da ist nichts drüber zu berichten. Über die 38 Jahre ist nichts zu berichten. Ist das nicht schlimm, wenn das in unserem Leben so wäre, dass Gott sagt, über die 38 Jahre war leider nichts zu berichten? Muss ich gehen mit leeren Händen, so vor meinem Herrn bestehen? Kann ich keine Garb ihm bringen? Oh ja, oh lass den Geist nicht von dir fliehen. Kehr nicht zurück zur Eitelkeit. Du weißt, du musst zum Heiland fliehen. Wann wirst du's tun? Warum nicht heut? Warum nicht heut? So hat es ein Dichter gedichtet. Lass doch nicht, dass unsere Jahre so sind, dass Gott darüber gar nichts schreiben kann, was positiv ist für die Ewigkeit. Das wäre schade. Ist das nicht schlimm, wenn man so seine Zeit zubringt, wie ein Geschwätz? Denn was ist euer Leben, sagt Jakobus? Ein Dampf ist es ja, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Die Zeit soll doch recht genutzt sein. Gott möge uns Gnade geben. Ja, Mose ordnet das irdische Leben recht nüchtern ein, Vers 10. Und ich lese es jetzt mal in der revidierten Elberfelder Bibel. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Ihr Stolz. Haben wir noch irgendwo alle so einen Stolz? Wir sind ja so veranlagt, meist alle so veranlagt. Darauf sind wir stolz. Dann sagt die Bibel, das ist Mühe und Nichtigkeit. Das ist eine andere Übersetzung, wie Luther übersetzt. Und wenn's köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen, hat schon einen anderen Sinn. Ich glaube, das ist der genauere Sinn. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit. Da ist der Mensch stolz drauf und es bleibt alles hier. Alle unsere Ehre, alles das bleibt hier. Und deswegen, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wisst ihr, wir sitzen in einem Düsenjet, hier allesamt, hier, da sind die Sitze. Richtung Ewigkeit. Wir fliegen schnell dahin. Und irgendwann bricht die Ewigkeit an. Wollen wir doch unser Leben für den Herrn nutzen. Ja, der Zorn Gottes ist wirklich zu fürchten, ohne Eingreifen der Gnade. Vers 11. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor solchem deinen Grimm? Da gibt's nur eins, Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Dahin müssen wir fliehen. Und daraus ist eine Lehre zu ziehen, ist der vierte Punkt in Kürze. Die Lehre, die aus dieser Ursache der Vergänglichkeit zu ziehen ist, die wir jetzt im dritten Punkt ja betrachtet haben. Jetzt im vierten Punkt, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Oder in der Elberfelder Übersetzung heißt es, so lehre uns denn zählen unsere Tage, auf dass wir ein weises Herz erlangen. In einem Gedicht heißt es, die Zeit ist kurz, o Mensch, sei weise und wuchere jeden Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Was ist unsere Spur? Was hinterlassen wir? Woran denken unsere Kinder, wenn wir nicht mehr sind? Was hinterlassen wir ihnen? Welches Erbe hinterlassen wir? Lass eine gute Spur zurück. Wir sollen unsere Tage zählen. Warum? Damit wir klug werden. Nicht? Wir sollen denken, na, wie viel ist's denn noch? Was machen wir mit dem Rest der Zeit, wo das meiste vielleicht ja schon vergangen ist? Was machen wir mit dem Rest unserer Tage? Zählen wir sie in Weisheit? Klug und weise ist letztlich nur der, der die Gnade Gottes wirklich annimmt und in ihr bleibt. Die Gnade Gottes hat zwei Seiten. Nur ganz kurz, wir hören jetzt gleich von dieser Gnade, aber lasst uns bedenken, sie hat zwei Seiten. Die Gnade Gottes, so heißt es in der Bibel, ich sage es mit meinen Worten, auf der einen Seite errettet sie uns, aber auf der anderen Seite nimmt sie uns auch in Zucht. Beides ist Gnade. Kein einseitiges Verständnis der Gnade haben. Klug und weise sind wir, wenn wir die Gnade Gottes annehmen. Wenn wir dazu Zuflucht nehmen, Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Und das ist jetzt der fünfte und letzte Punkt. Die Gnade Gottes, davon ist auch geredet hier in diesem Psalm, nachdem von seinem Grimm die Rede war. Herr, Vers 13, kehre doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Deswegen nimmt er Zuflucht zu Gott. Ganz zum Schluss sagt er, wir können nur noch um Gnade bitten. Sei uns gnädig. Ja, die Gnade gab es auch im Alten Testament. Aber erst durch Jesus Christus ist die Erlösung und die Gnade vollends geworden. Ist sie zu ihrem Ziel gekommen. Im neuen Bund ist die Gnade völlig vorhanden. Titus 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und das ist Jesus Christus. Er ist erschienen und hat uns allen Heil gebracht. Nur so können wir vor dem Grimm Gottes entfliehen. Nur so können unsere Jahre gut dahingehen und sind nicht ein Geschwätz, wenn wir in der Gnade leben und uns aus der Gnade leiten lassen. Auch durch die Gnade in Zucht nehmen lassen. Willst du diese Gnade nicht annehmen, wenn du sie noch nicht angenommen hast? Der du hier sitzt und hast sie noch nicht angenommen, willst du sie nicht annehmen? Denk daran, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Himmel steht offen, Herz. Weißt du warum? weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Und diese Gnade wird uns angeboten, auch hier angeboten. Und wer sie noch nicht angenommen hat, der darf Folgendes bitten. Vers 14. Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Das hört sich anders an, als was wir vorhin gehört haben, nicht? Fülle uns früh mit deiner Gnade. Ja, warum denn früh? Je früher, je besser. Warum wollen wir denn bis 70 warten, um die Gnade anzunehmen, wenn wir sie mit 15 annehmen könnten, weil Gott sie uns anbietet? Je früher, je besser, fülle uns früh mit deiner Gnade. Wie viel geht im Leben schief, wenn nicht die Gnade Gottes darüber waltet? Wenn man vielleicht schon mal an der Schwelle stand, sich zu bekehren und hat dann gesagt, ach nein, lieber nicht, ich will noch mein Leben leben, ich habe da noch so einiges. Und dann irgendwann mal, ich weiß, ich muss mich bekehren, irgendwann mal. Und dann kommt Schlag auf Schlag und dann geht das Leben dahin und man sieht, alles Mögliche geht in die Brüche. Ist ja manchmal so, nicht? Ist die Ehe in die Brüche gegangen, ist das in die Brüche gegangen? Ja, und dann kommt man hinterher und Gott ist gnädig, man darf kommen, ganz bestimmt, man darf kommen. Man darf auch kommen, wenn alles in die Brüche gegangen ist. Die frohe Botschaft will ich hier auch sagen, aber ich will uns doch auch sagen, was hier steht. Fülle uns früh mit deiner Gnade. Ist das denn nicht besser? Müssen wir denn unbedingt ein Leben haben, das in die Brüche gegangen ist? Lass uns doch früh mit der Gnade füllen. Wir können viel vermeiden. Und dürfen dann ihn rühmen. So wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Hier werden die Weichen richtig gestellt. Ich sagte, wer sie noch nicht angenommen hat, darf das bitten. Aber es gibt welche, die haben die Gnade schon angenommen und sind wieder irgendwo da hinausgegangen. Und die dürfen Folgendes bitten. Vers 15. Erfreue uns wieder. Nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden, ja, das ist die Bitte in einem Leben, wo man schon zurückschaut auf den Schutt, der gewesen ist, der hätte nicht sein müssen, vielleicht auf 38 Jahre nutzlose Wüstenwanderung, dass man sagt, Herr, lass mich wieder zurückkehren, füll mich doch wieder, lass mich wieder dahin kommen, wo ich vorher war. Auch diese Bitte dürfen wir bitten. Wer wirklich Buße tut, dem gibt Gott viel Gnade. Wenn du die Gnade einziehen lässt, dann wird dein Leben kein Geschwätz. Fortan dann kein Geschwätz. Dann heißt es, Vers 16, zeige deinen Knechten deine Werke und deine Ehre ihren Kindern. Seht, dann geht's nicht mehr letztlich um unsere Werke, sondern dann geht's um Gottes Werk. Das will er tun. Er will es ja auch durch uns tun. Er will uns seine Werke zeigen. Und wenn Gott uns seine Werke zeigt und durch uns seine Werke tun kann, dann hat das eine Wirkung auf unsere Kinder. Das steht hier. Und deine Ehre ihren Kindern. Wenn Gott ein Werk tun kann, auch in unserem Leben, dann hat das einen Einfluss auf unsere Kinder. Die sehen das. Es ist immer Gnade, auch wenn sie sich bekehren. Wir haben das nie in unserer Hand. Wir können auch nicht sagen, ja, da war viel Lohn. Das lass mich, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber es ist dennoch so. Man hat ihnen was mitgegeben. Und das ist ein Muster in ihrem Leben. Lass uns das Muster nicht zerstören. Denn oft orientieren sie sich daran, auch wenn sie dagegen rebellieren. Vielleicht wären sie enttäuscht, wenn wir alles aufgeben, was wir viele Jahre hochgehalten haben. Lass uns das auch bedenken. Vielleicht wären sie enttäuscht oder sind irgendwann enttäuscht. Der Herr will uns seine Werke zeigen und seine Ehre den Kindern. Das ist ein Segen. Und ein letztes. Dann fördert Gott das Werk unserer Hände. Es ist hier eine Bitte, aber Gott wird es sicherlich tun. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Damit schließt der Psalm. Ach, das will Gott tun, wenn wir nur in rechter Weise an ihm bleiben, wenn wir durch die Gnade an ihm bleiben, durch die Gnade leben und uns auch durch die Gnade in Zucht nehmen lassen. Wenn wir bei ihm bleiben, wenn wir unsere kurze Zeit ihm zur Verfügung stehen, dann dürfen wir das bitten und er will es tun. Er will das Werk unserer Hände fördern, dass etwas wird für die Ewigkeit. Deshalb wollen wir doch in allem unsere Zuflucht zu Gott nehmen. Herr, Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Amen. Da lasst uns beten. Herr, wir danken dir, du bietest dich uns als den Zufluchtort schlechthin an. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und deshalb wollen wir auch zu dir fliehen mit allem. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Und so segne du uns. Lass unser Leben nicht dahingehen wie ein Geschwätz, sondern lass uns durch deine Gnade Frucht bringen für die Ewigkeit. Herr, segne dieses Wort an unseren Herzen. Lass es nicht verloren gehen. Dir zum Preise und uns zur Hilfe. Amen.